Haben wir einmal die Frauen, einmal die Männer. Das könnte, glaube ich, ganz cool werden.
Du bist eingefroren.
Bist du noch da?
Ah.
Bin ich zurück?
Ja,
bin ich jetzt zurück? Geht's.
Wahrscheinlich nur, weil ich auf den Rekord-Button gedrückt habe, ist auf einmal alles eingefroren. Rekord-Button
gedrückt habe.
Komisch.
Super. Ausgezeichnet. So.
Ich glaube, das funktioniert. All right.
Das Lämpchen ist an.
Ja. Hey. Ab und zu ist mal hier aus. Das Ding gelb, aber das ist scheinbar jetzt okay. Gut, lass es mal probieren.
Gar kein Problem. So, wir sind mit leicht verbesserter Technik heute wieder hier beisammen. Ich habe noch nicht die optimale Mikrofonlösung, aber wir probieren das jetzt mal so. Das sind die richtig Standard-Apple-Dinger, noch mit der normalen Klinke. Und die fallen halt so auseinander an allen Ecken und Enden. Das ist so furchtbar eigentlich. Aber
die hast du bestimmt halt auch durch zwei Waschmaschinengänge schon durchgelaufen.
Oder? Dann würden sie ja gar nicht mehr gehen. Also sie funktionieren noch. Aber ich habe nie Elektronik mitgewaschen. Deshalb, knock, knock. Hoffe, dass es nie passiert.
Ja, das hört sich bis jetzt ganz so gut an.
Ausgezeichnet. So, und dann fangen wir auch schon wieder an, denn auf der anderen Seite der Leitung sitzt Raphael und ich bin Ann-Sophie und wir sind Daumenkino. Ganz genau. Und wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, alle ein bisschen, oh, Raffi, du Profi, ey, der hat schon wieder Alkohol hier am Start in einem Martini-Glas.
Das ist auch ein Martini. Das ist nicht nur ein Martini-Glas, es ist ein Martini in einem Martini-Glas.
Das ist auch ein Martini.
Habe ich mir eben noch gemixt.
Wir haben heute sehr gut
angefangen. Haben.
Wunderbar. Wir haben vorhin in der Mittagspause Sex and City gesehen und da gibt es eine Szene, dass sie bei der Vogue und trinkt in der Vogue, also in dem Office, anderthalb Martini und ist komplett besoffen. Das passt jetzt gerade sehr schön. Und denkst, okay, also vorsichtig mit dem Martini, mit dem Wermut, das ist ein bisschen risky.
Ach Quatsch, gleich, ist nur lecker.
Ist nur lecker, okay, wenn du das sagst. Genau. Raffi trinkt und ich stelle kurz vor, wir haben nämlich wieder zwei Serien mitgebracht und zwar beide, nee gar nicht, ein Netflix-Produkt und ein Amazon Prime-Produkt. Was ist denn dabei?
Ah, richtig. Ich habe, warte mal, ich muss mal runterscrollen. Ich habe mitgebracht The Marvelous Mrs. Maisel. Das ist unser Amazon Prime Original. Und ich habe jetzt die erste Staffel fertig geschaut und es gibt zwei weitere. Also ich glaube, die dritte ist gerade aktuell neu rausgekommen vor ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer. Und fange das jetzt an durchzubingen fast. Aber ich spare es mir noch ein bisschen auf. Also ich habe die erste Staffel jetzt so weit geguckt, dass ich sage, okay, mir gefällt's. Ich will weiter gucken, aber ich spare mir das auch noch so ein bisschen auf, dass ich nicht die, weil es sind nur irgendwie 10 Folgen pro Staffel und das sind dann relativ schnell durchgeguckt.
Okay. Was hast du denn mitgebracht? Gibt's denn insgesamt? Wie viele Staffeln gibt es überhaupt von?
Bis jetzt drei.
Bis jetzt okay, drei. Also hast du noch ein bisschen was vor dir. Ja. Ich habe Unbelievable mitgebracht. Genau, das ist eine Netflix-Produktion wiederum, auch so ein relativ schweres Thema. Also bei dir ist es ja eher komödiantisch, bei mir ist es ein bisschen dramatischer. Und ja, ich würde sagen, sonst fängst du diesmal an und erzählst uns mal ein bisschen was über die Marvelous Miss Maisel. Die habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, aber hat ja auch bereits alles an Preisen irgendwie abgesahnt und ist in Amerika wahnsinnig beliebt. Von daher steht es auch noch auf meiner Liste, aber ich habe bisher noch nicht die Muße gehabt. Und du eigentlich bis vor kurzem auch nicht, aber dann hast du irgendwie doch angefangen und bist drauf hängen geblieben.
Ja, ich habe die Serie von Peter als Recommendation bekommen. Er meinte halt, weil ich immer gucke ja gerne Stand-Up-Comedy. Und Marvelous Mrs. Maisel geht halt wirklich um eine Stand-up-Comedy. Wie heißt das auf Deutsch? Komödiantin. Ja. Genau, das Ganze spielt in den 1960ern und ist eine Kreation von der Gilmore Girls Macherin, Schöpferin Amy Sherman Palladino und ihrem Ehemann. Der schreibt sehr viele Skripte und führt auch Regie ab und zu. Deswegen ist es so ein Power-Couple aus den USA, die halt solche Serien kreieren. Also sie hat schon ihre Finger bei Roseanne mitgehabt und bei Bunheads. Bunheads sagt mir nichts, aber Roseanne und Gilmore Girls sollte, glaube ich, jedem was sagen. Und Amy Sherman Palladino hat nach Gilmore Girls dann erstmal ein bisschen nicht viel gemacht, aber sich dann halt eine neue Serie oder ein neues Konzept ausgedacht. Und dieses ganze Konzept dreht sich darum, dass du eine perfekte Familie hast. Also du hast halt die Mrs. Maisel mit ihrem Ehemann und zwei Kindern. Und am Anfang, also in der ersten Folge, dreht sich alles auf den Kopf, wenn der Ehemann sie verlässt und sie dann halt da rumsteht und denkt, okay, was mache ich jetzt mit meinem perfekten Leben? Das ist jetzt alles einmal auf den Kopf gedreht worden. Und sie merkt halt aber auch relativ schnell, dass sie ein Talent zum Stand-up hat, weil das ein Hobby von ihrem Ehemann war und sie hat halt immer so in einem kleinen Notizbuch Witze aufgeschrieben, um seine Performance irgendwie zu bewerten und ihm halt Hilfestellung zu geben. Aber er war halt nie besonders gut. Also die sind immer in so eine Bar gegangen und die allererste Folge ist auch super süß, wie sie dann halt alles vorbereitet hat, er einen richtig guten Timeslot kriegt in dieser Bar und also sie ist halt wirklich die perfekte Hausfrau zu der Zeit, weil sie, wenn sie schlafen gehen, steht sie nochmal auf, wenn er das nicht merkt, also wenn er schon eingeschlafen ist, macht sich dann ihre Haare und so weiter und geht dann schlafen und dann, wenn bevor er aufsteht, hat sie einen Wecker, damit er das nicht hört, geht raus, macht sich die Haare wieder schön, schminkt sich, legt sich genau neben ihn und dann, wenn er aufwacht, ist sie halt perfekt, so wie halt vorher. Er hat sie halt nie anders gesehen als in diesem Spiegelbild von einer perfekten Frau, sage ich mal. Und das ist eigentlich ganz lustig.
Wie furchtbar.
Ja, furchtbar für sie, ne?
Furchtbares Leben. Was für eine Zeit ist das eigentlich? Sind das 60er?
Genau, 1960.
50er? Ja, 60er Jahre. Okay, nur um das mal so ein bisschen einzusortieren, weil das sagt, glaube ich, einige. Sonst würde man natürlich heute als Feministin sagen, um Himmels Willen, wer lebt denn so? Aber
ja, genau, du hast auch dieses Bild von dieser wirklichen heilen Familie, 60er Hausfrauen, auch mit diesen Kleidern und so weiter. Und diesen schön gemachten Haaren und dem Make-up, alle richtig so, nicht Pin-up, aber dieser Style davon, ne? Mhm. Und genau, Mrs. Maisel wird gespielt von Rachel Brosnahan. Die kennt man vielleicht aus ein paar Folgen House of Cards. Ich weiß nicht, wen sie da spielt, aber ihr Gesicht hat mir schon mal was gesagt, als ich sie da dann gesehen habe. Und The Blacklist. Aber The Blacklist habe ich auch nicht gesehen. Ist auch irgendwie so eine Serie, die mir von Leuten halt gesagt wurde, dass es gut ist. Aber ich habe da irgendwie das Thema, war für mich nie so ein...
Ist halt so, ist halt eine Krimiserie auch, ne? Also, ja. Deshalb.
Okay. Genau, also Rachel Brosnahan, die sieht in Realität natürlich nicht so aus wie ihr Charakter, den sie spielt. Aber sie ist sehr lustig und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zuzugucken. Und neben Rachel gibt es noch einen anderen namhaften Schauspieler, das ist der Tony Shalhoub. Den kennt man aus Monk. Das ist der Monk.
Oh, also auch der richtige Monk.
Der richtige Monk spielt. Okay. Genau, der richtige Monk-Schauspieler, der spielt nämlich ihren Vater hier in dieser Serie. Und das ist auch eine sehr lustige Dynamik, weil er halt wirklich so ein verbitterter alter Mann ist. Der ist Professor an der Universität.
Also, okay. Ja. Also schon so ein bisschen auch wie Monk. Also der ist nicht verbittert, aber halt so ein bisschen verschroben, ne? Ja. Oder fühlt es sich ganz anders an?
Nee, es passt schon. Also das, was er in Monk gemacht hat, das kann er auf jeden Fall hier wieder darstellen. Nur halt nicht in so einer extremen Richtung wie bei Monk. Aber er ist halt genauso in der Art, ja. Okay. Ja, und dann gibt es noch andere Schauspieler, die man vielleicht mal irgendwo kennt oder nicht, aber Michael Siegen, Maren Hinkle, Kevin Pollack ist, glaube ich, ein Name, der vielleicht jemandem was sagt, oder Alex Borstein. Das sind alles so Namen, die mir nicht sofort was sagen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie nicht anderen sofort was sagen. Aber das ist halt so ein schönes Ensemble. Das ist so die Familie von Mrs. Maisel und ihrem Ehemann. Also du hast halt jeweils Mutter und Vater von der einen Seite und Mutter und Vater von der anderen Seite. Und alles hat in der ersten Staffel zumindest seine Daseinsberechtigung, weil das ist nur eine Geschichte, die nur weil sie sich in der ersten Folge trennen, aber sie haben halt Kinder, deswegen wird es auf jeden Fall zwangsläufig daraus hinauflaufen, dass sie sich wiedersehen und dass sie da irgendwie eine, ja, so wie bei Modern Family halt irgendwas schaffen müssen, was halt funktioniert in dieser Jahreszeit, was natürlich damals natürlich nicht gern gesehen ist. Also der Vater oder auch die Mutter will natürlich auf jeden Fall, dass die beiden wieder zusammenkommen und so weiter. Und du hast halt so einen kleinen Subplot, der in dieser Familienschiene läuft, aber dann halt die Hauptstory von ihr, also Mitch Maisel, wie sie ihre Karriere und wie sie ihren eigenen Fußabdruck oder ihren eigenen wie nennt man das?
Weg in der Welt. Stil auch entwickelt? Ja, oh, Weg in der Welt, okay.
Ja. Das halt alles durch Stand-Up-Comedy. Und es ist so eine kleine Parallele zwischen Gilmore Girls, weil klar, Amy Sherman Palladino, die Gilmore Girls auch geschaffen hat, hat sehr viele Aspekte, die sie da schon etabliert hat, hier natürlich wieder mit reingebracht. Du hast eine starke weibliche Hauptcharakterin. Du hast jemanden, der so ähnlich ist wie die, wie heißt die? Suki. Also auch eine Charakterin, die leitet den Club und sorgt dafür.
Der lustige Nebencharakter quasi.
Genau, der lustige Side-Charakter. Die Schauspielerin übrigens, ich weiß ihren Namen nicht, hatte aber schon bei Gilmore Girls eine kleine Rolle, weil sie da schon angedacht wurde für eine größere Rolle. Sie spielte nämlich die eine schwangere Frau in, ich glaube, einer der ersten Staffeln, die Harfe spielt in dem Hotel, wo Lorelei
hat. Ja.
Und
ja, ja.
Einfach auch schon damals super genervter von allen anderen. Und diese Schauspielerin spielt jetzt hier eine Hauptrolle. Genau, das ist eigentlich ganz, ganz cool aufgebracht, dass da halt viele Sachen aus Gilmore Girls hier wieder zu finden sind, so die Grundstruktur und der Witz. Und das ganze Ding ist halt ein Amazon Original und hat auch als erstes Amazon Original den Emmy gewonnen für Outstanding Comedy Serie. Und das soll schon was bedeuten. Ne? Also wenn man einen Emmy gewinnt, ich glaube, schon ganz gut.
Ihr habt das schon.
Und ist auch, die erste Folge ist auch wirklich die am besten bewertesten Episode von Amazon Prime. 4,9 Sterne. Also es geht nur noch minimal besser. Deswegen, also die erste Folge ist auch sehr gut. Also wenn man so einen starken Pilot hat, genau, dann also ich war auf jeden Fall hooked nach der ersten Folge. Dachte mir, cool, macht sehr Spaß. Und dann gleich weitergeguckt, weil die echt so gut ist.
Sehr schön. Und dann baut es aber wieder ein bisschen ab, der Klassiker. Oder wird es dem gerecht, was danach kommt?
Ja, dann fängt halt die Story so an, weil dann musst du erst nach der ersten Folge erstmal klarkommen, was passiert hier überhaupt, um was geht's überhaupt, in was für eine Welt begebe ich mich da. Aber sobald man sich da so einmal reinversetzt hat, dann ist eigentlich ganz schön, weil dann geht die Story los und dann wird es halt interessant, was aus ihr wird und was aus dieser Familienkonstellation werden soll. Und von daher, also die erste Staffel ist schon rund und ich bin gespannt, wie es jetzt auf jeden Fall weitergeht. Weil so ein kleiner Cliffhanger ist ja schon da und das ist ja auch normal, dass du am Ende von der Staffel immer noch so einen kleinen Cliffhanger reinhaust, aber das ist ganz wie bei Gilmore Girls, das ist nicht zu, also es ist nicht kein Drama oder so, es ist wirklich alles witzig und die Story ist eher, läuft halt so nebenbei, aber der Witz ist halt die Monologe und Dialoge zwischen den ganzen Charakteren und auch ihr Stand-Up-Special, weil sie baut ihr Stand-Up-Special quasi damit auf und will halt die Karriere da reinfinden. Und gerade 1960er-Zeit eine Frau, die witzig sein möchte auf der Bühne, ist schon schwierig und deswegen ist das ein ganz interessantes Thema. Und die Schauspielerin Rachel Brosnahan, die ist halt auch sehr charismatisch und bietet halt sehr viel. Also die ist auf jeden Fall mit nicht auf den Mund gefallen. Und das merkt man halt, das ist genauso wie früher bei Gilmore Girls. Das ist so ein Charakter, der einfach so stark ist.
Offener und, Charakter, der auch passt zu der Schauspielerin selber quasi.
Ne? Auf jeden Fall, genau. Genau. Ja, ich glaube, das ist so der größte Part davon. Also mir hat die Serie auf jeden Fall, die erste Staffel, sehr viel Spaß gemacht und deswegen will ich die jetzt hier auch vorstellen, weil ich glaube, das ist so ein kleiner Diamant, der bei Amazon Prime rumhängt und der nicht jedem jetzt gerade in Deutschland auch was sagt. Und wer auf jeden Fall irgendwie Bock auf was Lustiges bei dieser Zeit hat, der ist mit The Marvelous Mrs. Maisel gut aufgehoben, weil das so eine kleine schöne runde Story und du hast so schöne Charaktere, auch hier Kevin Pollak, der den Vater von dem Ehemann spielt, der so ein reicher jüdischer Firmenbesitzer ist, auch einfach nur, weil du hast dieses Geplänkel zwischen Familien und zwischen Personen, das ist einfach eine lustige Dynamik.
Das klingt sehr vielversprechend, eigentlich. Also, wie gesagt, ich habe das ja irgendwann mal vorgehabt, mir das anzuschauen, aber hab's irgendwie, ich bin halt nicht so der Comedy-Gucker. Ne? Das werden wir halt gleich sehen, wenn ich
Ja.
meine Serienempfehlung vorstelle. Es ist halt immer sehr düster. Ne? Also, irgendwie, ich habe da irgendwie mit. Ich gucke gleichzeitig natürlich, ich habe auch viel Gilmore Girls geguckt früher, deshalb mag ich den Humor. Es ist halt wirklich so ein Feel-Good-Ding. Ne? Also, man sagt,
Genau.
ich will mir jetzt keine großen Gedanken machen, aber werde dann doch irgendwie doll mitgerissen von der Geschichte und den Charakteren, dann ist das eigentlich auch schön. Ich glaube, das sind die Serien, die halt immer super gut in den Alltag reinpassen, ne? Die man immer so ein bisschen Stückchen für Stückchen auch weitergucken kann und die halt irgendwie, worauf man sich abends dann freuen kann. Ne?
Sowas kannst du auch sehr gut nebenbei gucken, wobei ich immer sowas, also ich gucke ja generell immer nicht passiv, sondern immer so, bin aktiv dabei, also ich mache sowas nicht nebenbei, aber für dich ist das, glaube ich, ganz cool, wenn du irgendwie auf dem Laufband stehst, dann kannst du es auch nebenbei gucken, das ist einfach lustig und dann kannst du dich auf andere Sachen fokussieren, vielleicht noch mit dem Handy rumspielen, weil, wie gesagt, die Story ist jetzt nicht dramatisch, dass du irgendwie darin dich reinversetzen musst, das kannst du so nebenbei gucken, aber hier ist es halt ganz cool, weil der Witz halt noch ganz, also wie sie ihren Stand-up-Act aufbaut, ist noch ganz interessant, weil das beim ersten Mal passiert ist erstmals Versehen bei ihr, weil nachdem sie sich halt trennt von ihrem Ehemann, ist sie halt, geht sie in eine Bar oder so, ist dann super betrunken und weil sie super, super betrunken ist, geht sie in die andere Bar da, wo sie immer Stand-up gemacht, also ihr Ehemann Stand-up gemacht hat und redet einfach bloß drauf hin und das ist zeitgleich dann auch gleich lustig und Leute können mit der Story was anfangen und sie ist eine schöne Geschichtenerzählerin. Und dann merkt sie halt so langsam, oder halt die andere Person, der Sidekick merkt dann halt, dass sie irgendwas hat und versucht sich da als Agent da gleich hinzustellen und ja, aus dem Ganzen irgendwas auch zu machen. Also von daher ist das, glaube ich, ganz cool. Und ich gucke ja auch gerade nebenbei ja auch Gilmore Girls, deswegen passt es ganz gut, dass es halt von derselben Schöpferin ist und ich kann sehr viel damit anfangen, weil ich jetzt bei Staffel 7 Gilmore Girls bin, nachdem ich es von Anfang bis zum Ende gucken möchte. Und jetzt
Ja.
mit Marvelous Mrs. Maisel direkt noch ein nächstes Ding habe, was ich gleich weitermachen kann
Projekt.
in der, in derselben, in derselben ja, Creator-Schiene, sage ich mal. Also du hast halt eine Person, die das ganze Ding, diesen roten Faden gemacht hat und das geht direkt weiter mit Marvelous Mrs. Maisel.
Ausgezeichnet. Also eine große Empfehlung auch von dir. Deine Neuentdeckung ist das.
Das ist meine Neuentdeckung, genau.
Richtig gut. Okay, so, Raffi hat jetzt gerade was Leichtes vorgestellt. Dann kommen wir wieder zu ein bisschen dramatischeren Sachen. Das ist ja eher so mein Fachgebiet. Abgesehen davon habe ich jetzt gerade das Gefühl, wenn ich jetzt gerade so Themen auf Homeoffice natürlich immer schön ist, waren hoffentlich bestimmt irgendwelche Kollegen mit, aber es ist jetzt halt nicht so wild. Ich mache ja gerne so Multitasking, gucke mir Sachen ja gerne parallel nebenbei an, wie du es eben schon angeführt hast. Und jetzt habe ich irgendwie tatsächlich, wenn ich so Sachen runterschrubben muss, wo es halt wirklich nicht ums Nachdenken geht, sondern einfach nur um das Abarbeiten von Bannermaterial für das Dynamic, für unser Personalisierungsthema, habe ich jetzt auch angefangen, Freud zu gucken zum Beispiel. Die ist jetzt auch neu auf Netflix, also so ein bisschen dramatisierend über Sigmund Freud, der ja
Was
die.
leichtes, ne? Nebenbei.
So nebenbei. Und ganz, ganz komisch. Es ist ein bisschen wie Penny Dreadful zwischendurch. Also so ein bisschen dieses Besessenheitsding. Sie sieht auch ein bisschen aus wie Eva Green. Also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob das österreichisch ist oder so. Also ganz, ganz skurril. Also es ist ganz interessant, aber ich muss das nochmal vielleicht nochmal so richtig gucken und nicht so nebenbei und man kriegt nur so komische
das
Szenen.
Das ist nämlich das Problem.
Wenn sich Leute plötzlich mit Blut einkippen, ja, so sehr interessiert es mich dann auch nicht. Die Sachen, die mich da interessieren, die gucke ich dann tatsächlich auch bewusst. Und
ja.
Tatsächlich bin ich eher so ein Comedy-Nebenbei-Gucker. Also wenn ich Comedy gucke, dann nebenbei. Außer Sex and City, das gucken wir jetzt gerade wieder. Das macht echt Spaß, aber alles andere ist nicht so.
Ja, das hast du wahrscheinlich früher so nebenbei geguckt und jetzt, wenn du nochmal ein zweites Mal, dann willst du aktiv gucken. Aber Freud habe ich nur den Trailer gesehen auf Netflix und hat mich nicht überzeugt, deswegen habe ich das nicht angefangen.
Ja, ist auch ein bisschen weird. Also irgendwo ganz interessant, weil dieses Psychoanalyse-Thema ja eigentlich so ganz spannend ist.
Ja.
Aber hat tatsächlich, nicht so viel damit zu tun bisher. Und ich bin schon bei Folge 6 oder so.
Naja. Hat auf wahrscheinlich jeden Fall, 10 Folgen oder so, oder?
Ja, viel ist es, glaube ich, nicht mehr. Also, ja, ich lese dann ja immer danach immer noch ein bisschen was drüber. Und dann bin ich immer wieder überrascht, wie viel ich doch mitkriege nebenbei, obwohl ich es nebenbei gucke.
Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie How to Sell Drugs Fast. Das hat mich auch
online,
nicht überzeugt. Da habe ich auch irgendwie bis Folge 5 geguckt oder so und dachte, immer noch nicht drin, also ja, kann ich es auch lassen.
Die eine Folge hättest du halt auch noch gucken können, dann hättest du es zu Ende gesehen, weißt du? Das ist halt
viel. Ich wusste nicht, dass das nur irgendwie 6 oder 7, keine Ahnung, nur so wenig Folgen sind, aber ich war halt nicht drin, dachte mir so, jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann habe ich einfach aufgehört.
Das Witzige daran ist halt, dass es ja eine wahre Geschichte ist.
Ja, aber auch
also, das macht sich besser. Das mag sein, aber wie gesagt, die Geschichte wurde auch von einem 23-Jährigen geschrieben, von einem 23-Jährigen Deutschen.
Ja, das alles dahinter habe ich auch mitbekommen, aber
ja,
macht
hatte ich nicht die Story überzeugt.
Und die Serie besser.
Na gut. Hätte ja sein können, weil für mich ist das immer nochmal so, okay, cool, ich gebe dem eine Chance. Und Raffi sagt, nein, interessiert mich nicht.
Ja, nee, ich habe es alles gelesen, dachte mir so, okay, cool, interessant, gut für dich, dass du das verkauft hast in Netflix und so weiter. Und dann habe ich es mir angeguckt, dachte mir so, okay, schön besetzt. Also Bjarne Mädel ist ja top, den gucke ich eigentlich überall, egal was der macht, der kann Müllmann sonst wo spielen. Ich gucke dann die Serie einfach bis, aber sein Charakter war cool, aber ist dann nicht so vollkommen. Und dann dachte ich, okay, und jetzt der Rest ist mir egal.
Na toll.
Ja, enttäuscht. Dann war ich enttäuscht. Dann gucke ich lieber nochmal den Tatortreiniger ein zweites Mal.
Das ist okay. Den wollte ich auch immer nochmal gucken. Aber jetzt habe ich erst mir was anderes angeguckt. Und das basiert auch auf wahren Geschichten tatsächlich, was das Ganze umso dramatischer macht. Und die Serie heißt Unbelievable. Ist eine Netflix-Serie. Glaube ich sogar eine Miniserie. Es ist nämlich nur eine Staffel und ich glaube, es sind so 6, 7 Folgen. Viele sind es nicht.
Ja, ich glaube, es ist eine Miniserie. Also es wird nur die eine Staffel sein.
Ja, es kommt auch nichts danach, weil die Geschichte ist dann erzählt. Und zwar geht es, sorry, meine Stimme ein bisschen wegbricht, das ist ein bisschen rau. Die Geschichte basiert auf der Geschichte von Marie, einem Teenager, die ist vielleicht so 15, 16, die vergewaltigt wird und dann aber die Vorwürfe zurückzieht und weil sie halt komplett verunsichert ist von den Polizisten, die sie vernehmen und gleichzeitig sind da zwei weibliche Detectives unterwegs und stellen halt fest, dass es diesen Vergewaltiger gibt, dass dieser Vergewaltiger noch andere, also viele andere Frauen auch sehr brutal vergewaltigt hat. Und das passiert aber so ein bisschen parallel. Also einmal die Geschichte quasi von Marie, die direkt eine Vergewaltigung erlebt, dann aber auch so eingeschüchtert wird von den Polizisten, die ihr nicht glauben und dann die Geschichte zurückzieht und daraufhin halt kompletten sozialen Absturz erfährt. Die war sowieso schon nicht auf einem guten Stand in ihrem Leben. Und ist in so einem betreuten Wohnen untergekommen für schwierige Jugendliche und war in Pflegefamilien und all sowas. Und ist quasi gerade in so einem Programm angekommen, wo sie halt sozial gestärkt und aufgebaut werden soll. Und dann passiert halt Unfall kann man es ja nicht nennen, aber dann passiert diese Situation und reißt sie halt komplett raus aus diesem mittlerweile wenigstens einigermaßen stabilen Umfeld. Und parallel halt die Detectives, die halt Stück für Stück die ganzen Puzzleteile zusammensetzen und diesen Mann finden, der viele, viele Frauen, also auch ganz, ganz, also ich meine, Vergewaltigung ist auch ein schwieriges Thema so an sich, aber der hat sie dann auch unter die Dusche geschickt, um Beweise zu vernichten und solche Sachen. Also er hat sie fotografiert und das dokumentiert. Und das, also es ist schon, selbst da gibt es ja unterschiedliche Stufen der Brutalität. Und das war wohl schon sehr heftig. Und genau, das, also es geht um diese zwei Linien. Einmal, wie sie, wie Marie mit dieser Situation umgeht, wie ihr Weg und ihre Leidensgeschichte quasi ist, und auf der Parallelschiene die zwei Polizistinnen, die versuchen halt die Wahrheit rauszufinden, weil das tatsächlich dann auch typisch über Landesgrenzen zum Teil verstreut passiert ist, weil natürlich aus so vielen Geschichten kennt man es, dass dass die Reviere nicht miteinander arbeiten und die Gebiete untereinander sich nicht austauschen können oder wollen oder wie auch immer. Ja. Und dementsprechend halt ganz viele Täter halt auch ohne Verfolgung ihr Unheil treiben können. Und das finden sie hier zum Glück halt raus und arbeiten zusammen. Auch sehr, sehr toll besetzt übrigens mit unter anderem Toni Collette, die wir ja auch schon aus vielen, vielen Filmen und Serien kennen. Die spielt eine der Detectives und die Marie wird gespielt von Caitlin Dever, die wir jetzt zum Beispiel auch aus Booksmart kennen. Also auch eine von unseren neuen aufstrebenden Schauspielerinnen neben Zoe Deutsch und Beanie Feldstein, die wir noch in Zukunft sehr viel häufiger sehen werden. Genau, also diese Geschichte ist wahr. Es gibt, das kann ich in die Shownotes auch nochmal reinschreiben, dazu einen Artikel, wo diese Vergewaltigungsserie oder die Grundlage dieser Geschichte ausrecherchiert ist. Das ist nämlich ein Artikel gewesen und der ist halt öffentlich zugänglich. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Ich wollte mir den auch nochmal komplett durchlesen. Gemacht hat diese Serie ist auch witzigerweise ähnlich wie bei dem Marvelous Mrs. Maisel, wo es ein Ehepaar ja auch ein bisschen mit verzapft hat. Das ist hier auch so. Michael Chabon, keine Ahnung, oder Chabon. Chabon, ich weiß es nicht genau. Er hat geschrieben und produced mit. Der hat zum Beispiel John Carter, Spider-Man 2 und Star Trek Picard, also auch eine Amazon-Produktion jetzt mitgeschrieben. Seine Frau Ayelet Waldman ist auch mit am Werk gewesen. Die hat das produziert und auch ein paar Folgen mitgeschrieben. Und Susanna Grant ist auch mit dabei, die hat zum Beispiel Erin Brockovich mitgeschrieben, Die fünfte Welle und auch In den Schuhen meiner Schwester. Also alles Geschichten, die halt auf realitätsnahen Charakteren basieren, sagen wir es mal so. Oder zum Teil halt auch richtigen Charakteren. Ich glaube, In den Schuhen meiner Schwester ist auch auf einer richtigen Geschichte basierend.
Das kann durchaus sein, keine Ahnung.
Das ist die Geschichte, wo die eine
Cameron Diaz und
genau, wo sie noch ein Kind kriegen und das Kind sich irgendwann wie so ein Organteil, so ein Ersatzzelllager für die kranke, für die todeskranke Schwester empfindet und das irgendwann nicht mehr machen möchte. Genau. Und also diese Serie, das ist halt wirklich dramatisch, das ist keine Comedy-Sendung, das ist auch keine Tragikomödie oder so, es ist einfach nur ein Drama. Es ist wirklich sehr, sehr nah auch an den Charakteren, finde ich. Ich habe auch Leute gehört, ich glaube, in die Schaulustigen haben sie auch mal drüber gesprochen. Da war Sophie Passmann nicht so ganz dabei und konnte irgendwie keine Nähe zu diesem Charakter aufbauen von der Marie. Aber gerade das, finde ich, passt halt irgendwie dazu, weil sie hat halt ihre eigenen Mechanismen, um mit so einem Trauma umzugehen. Und das ist halt nicht immer für jeden irgendwie nachvollziehbar. Und deshalb finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht.
Also der Trailer hat mich auch schon überzeugt und halt auch, weil Caitlin Dever, die Marie spielt, allein das schon ist schon genug. Und dann die Story, die dahinter steckt, ist so, okay, das klingt alles sehr interessant und will ich auf jeden Fall mal schauen. Das sind wie viele Folgen, hast du gesagt?
Ich glaube 6 oder 7. Also es ist okay, nicht so also viel.
Ganz schnell man wegzugucken.
Naja, ganz schnell auch nicht. Ist ein bisschen heftiger vom, vom Thema halt. Wer auch zum Beispiel mitspielt, ist wir haben neulich noch drüber gesprochen, die in Patty Cakes mitgespielt hat, die etwas kräftigere Danielle McDonald, die auch in Skin die Freundin gespielt hat von Jamie Bell, die etwas kräftigere.
Ach, die
ja. Spielt auch, genau, die spielt auch ganz, ganz emotional eins von den Vergewaltigungsopfern. Also es ist sehr nah auch an den Opfern dran. Genau. Und so ein paar kleine Sachen am Rande, die ja vielleicht immer ganz interessant sind. Caitlin Dever hat viel Avril Lavigne-Musik gehört, um im Charakter zu bleiben. Das fand ich ganz interessant, weil die Songs von dir sind natürlich auch schon älter. Ne? Das ist alles so ein bisschen...
Ja, das spielt ja auch irgendwie, wann? 2000?
Ja, irgendwie so Anfang 2005 oder 2006 oder so, glaube ich. So lange ist es gar nicht her. 2015 kam der Artikel raus. Genau. Dann ist doch ein bisschen später noch gewesen. Also es ist nicht so lange her. Genau. Und also es ist ein sehr depressiver Charakter natürlich, aufgrund dieser ganzen Sache. Fühlt sich halt massiv missverstanden auch und nicht unterstützt. Also weil sie kein festes, richtig festes, solides Umfeld hat, ist das natürlich alles sehr, sehr schwierig. Sie ist über die ganze Serie traurig. Also wenn man keine traurigen Menschen ertragen kann, dann sollte man das nicht gucken, weil sie ist wirklich die ganze Zeit traurig. Nicht weintraurig, sondern so tief deprimiert traurig. Mhm. Und sie ist only happy, sie ist nur in so Flashbacks, sieht man sie lachen. Und als sie endlich dann ihren Führerschein gemacht hat, da gibt es nämlich zum Schluss auch nochmal eine Szene, wo sie dann endlich quasi auch sehr bildhaft natürlich dann
lächeln kann.
Quasi, ja, genau, und die Möglichkeit hat, wegzugehen. Ne? Sie ist dann mobil, sie kann in ein Auto steigen und wegfahren einfach von allem, was ihr passiert ist. Also es ist auch nochmal sehr metaphorisch interessant. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern darüber, aber man kann sich ja auch ungefähr denken, wie die Geschichte ausgeht. Genau, diese True-Crime-Produktion basiert halt auf dieser Geschichte oder dem Artikel, der da heißt An Unbelievable Story of Rape aus dem Jahr 2015. Und dieser Artikel ist auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden, also relativ anerkannt auch. T. Christian Miller und Ken Armstrong haben über diese Vergewaltigungsserie geschrieben, die stattgefunden hat in Washington und in Colorado. Also auch relativ groß aufgezogen, das Ganze. Es waren nicht nur ein, zwei Fälle, es waren deutlich mehr. Und es ist auch, was jetzt vermehrt immer wieder passiert ist, nicht nur wir machen einen Podcast, sondern viele andere machen auch einen Podcast. Und es erschien zu diesem Thema auch der Podcast bei This American Life, wo auch die Autoren quasi selber über diesen Fall sprechen.
Das ist ein fabelhafter Podcast. This American Life, die haben immer sehr schön aufbereitete Geschichten. Also es ist wirklich hoher Produktionsvalue und das interessiert mich auf jeden Fall sehr, weil das klingt dann so, ich glaube, ich gucke erst die Serie und dann höre ich mir die Podcast-Episode an. Ich habe eben schon kurz recherchiert, das ist Episode 581, Anatomy of Doubt. Ja, weil ich finde This American Life immer sehr cool. Die haben sehr gute Stories auch zu wirklich allen verschiedenen Themen, also zu allen Themen gibt es immer eine gute Podcast-Episode dort.
Ja, also ich habe jetzt auch gerade wieder, weil wir abends auch mal viel spazieren gehen jetzt, weil was anderes kannst du irgendwie nicht machen, auch viele, viele Podcasts jetzt gehört oder runtergeladen auch gerade zu diesem so amerikanischen, also da gibt's, es gibt halt wahnsinnig viele amerikanische Podcasts, muss man halt sagen. Es gibt das floriert da wie nichts.
Millionen.
Deshalb kann ich da zum Beispiel auch empfehlen, Wondery hat ganz viele tolle Podcasts, zum Beispiel auch der hier heißt jetzt This American Life und es gibt einen, der heißt American Scandal, wo es halt auch um, es gab in den 30ern bis 90ern gab es so ein riesiges Versuchsprojekt zum Thema Syphilis und die Leute wurden halt nicht darüber aufgeklärt, dass sie Syphilis haben und es war theoretisch schon behandelbar und solche Geschichten, also ganz, ganz dramatisch und das war nur an schwarzen Männern in einer gewissen Altersklasse, also es war so ein bisschen krude alles. Und so als Beispiel, da gibt es halt auch irgendwie 7, 8, 9 Staffeln, die sich halt nur mit solchen Skandalen beschäftigen, wo es in Amerika natürlich, sagen wir es so, zumindest für die weltweite Presse oder hier sehr präsente Berichterstattung gibt. Also ganz spannend. Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, Unbelievable ist sehr, sehr dramatisch, sehr erschreckend auch. Ich finde, es geht einem sehr nah. Ich weiß nicht, also gerade als Frau finde ich die Vorstellung halt einfach unfassbar furchtbar, dass diese Frauen halt sich sicher gefühlt haben zu Hause und die sind zu Hause vergewaltigt worden. Sie sind nicht draußen auf der Straße irgendwie in die Ecke gezogen worden, sondern sie sind, ist jemand zu Hause eingebrochen und hat sie in ihrem sicheren Ort quasi vergewaltigt. Und es ist, glaube ich, so der Albtraum einer jeden Frau, dass sowas passiert. Und dann passiert es dieser Frau oder diesem jungen Mädchen und das wird ihr noch nicht mal geglaubt. Also das ist so, ich meine, klar, man sagt immer, es gibt auch Falschbeschuldigungen, was Vergewaltigung angeht. Mhm. Aber die ist halt immer noch im Vergleich zu den normalen Vergewaltigungsfällen und der Dunkelziffer der Vergewaltigungsfälle vor allen Dingen immer noch relativ gering.
Also der erste Satz in diesem Artikel ist ja, an 18-year-old said she was attacked at knife point, then she said she made it up. Also sie hat das selber dann wieder zurückgenommen.
Ja, ja. Okay. Genau. Ja, also das ist halt das Dramatische dran. Und ja. Dass sie,
ich bin jetzt nur vom Trailer davon ausgegangen, dass sie die Geschichte erzählt, dass sie halt vergewaltigt wurde und dass man ihr aus irgendeinem Grund nicht glaubt. Aber dann hat sie, also genau. Der eine Fakt, dass sie selber sagt, dann doch nicht, der dreht das Ganze nochmal auf den Kopf.
Genau, das macht es aber halt umso dramatischer im Endeffekt, weil sie halt da sitzt und immer wieder, also das ist auch eine sehr, sehr intensive Szene, weil das ist ein Mann, der sie dann befragt. Das kommt dann auch später nochmal, gibt es auch nochmal eine Szene, wie er damit dann umgeht. Weil dann kommt natürlich irgendwann raus, dass sie nicht gelogen hat, sondern dass sie das dann selber, ne, aufgrund der Situation, weil sie halt unter Druck gesetzt worden ist, weil er immer wieder Fragen gestellt hat und sie auch immer wieder angezweifelt hat, weil sie sich dann irgendwann verzettelt hat, was halt immer wieder mal passiert, ne, wenn du aus so einer Stresssituation kommst und dann erstmal befragt wirst und dann auch schon mit so einem Druck befragt wirst. Und gerade als junges Mädchen, die halt sowieso so ein bisschen nicht weiß, was ist jetzt richtig und was falsch und selber komplett halt durch den Wind ist, ist es halt, das macht es halt umso dramatischer, wo man halt natürlich sagen könnte, okay, ja, selbst schuld. Aber gleichzeitig, wenn man so ein bisschen empathisch ist und sich ein bisschen in die Situation reinversetzt, ist das, finde ich, nicht so unrealistisch. Ja, weil du willst ja dich dann auch nicht, du willst dich ja nicht damit auseinandersetzen in dem Moment. Du willst es ja auch nicht akzeptieren, dass dir das passiert ist. Du willst es ja am liebsten, wenn du dir selber einredest, es ist nicht passiert, dann ist es auch nicht passiert. Dann musst du nicht weiter darüber sprechen. Du musst diesen Mann nicht identifizieren. Du musst gar nichts mehr machen. Du bist raus. Ne? Ja. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass das ein Streben ist, was viele dann auch haben an der Stelle.
Wenn sowas passiert. Die wollen dann auch einfach damit fertig sein. Und es geht auch in beide Richtungen, dass du auch Polizeidetectives hast, die dann wirklich alles dafür tun, bei einer Kriminaltat dann auch versuchen, ein Geständnis zu ergattern, um halt den Fall abzuschließen. Und in dem Fall ist es halt wahrscheinlich so, ohne dass ich es jetzt gesehen habe, denn okay, wenn ich ihr Glauben machen kann, dass sie das nicht gemacht oder dass es nicht passiert ist, dann ist dieser Fall für mich abgeschlossen, case closed, dann nix da. Ich habe letzte Woche Memories of Murder gesehen und das ist halt auch so ein Faktor, dass die Polizeidetectives halt Leute, die halt total unschuldig sind, so lange darauf die einreden, bis die dann sagen, ja, habe ich gemacht, damit einfach das aufhört. Und dann haben sie ihren Fall geschlossen, die haben ihren Täter gefunden. Die Person, die quasi gequält wurde, dieser Prozess ist vorbei, weil sie gesagt hat, ja, habe ich halt gemacht, obwohl es halt nicht stimmt. Und das ist halt so ein Faktor, der wahrscheinlich bei mehreren Fällen oder bei vielen solchen Dingern dann irgendwie ein bisschen mit reinspielt, weil je nachdem, wie der Detective arbeitet oder halt denkt zu arbeiten, dann geht halt ein Fall in eine oder eine andere Richtung, ne?
Ganz genau. Und das haben wir zum Beispiel auch gesehen. Ich meine, da gibt es in Amerika, also kein Justizsystem ist perfekt, das muss man auch dazu sagen. Ne? Ich meine, man stellt sich immer auf so eine hohe Ebene und sagt so, ja, wie kann das sein? Justizirrtümer und solche Fälle passieren immer und überall. Dafür sind da Menschen beteiligt, das darf man nicht vergessen. Ne? Also man kann das, also es können immer noch mehr Fälle ausdefiniert werden, es können immer noch mehr Randgeschehnisse irgendwie aufgenommen werden, aber im Endeffekt urteilen da immer noch Menschen drüber. Und solange da Menschen drüber urteilen, ist es auch fehlbar. Und ob das in böser Absicht ist oder nicht, ist ja gar nicht mal so wichtig, aber es ist halt fehlbar. Und genau, das ist halt ähnlich wie zum Beispiel bei dem, wir hatten ja jetzt neulich drüber gesprochen, über Just Mercy, wo es auch darum ging, weil ihm geraten worden ist, sich schuldig zu bekennen, ist ihm halt der Prozess verweigert worden, ne? Weil das ist in Amerika auch so, wenn du dich schuldig bekennst, hast du keinen Prozess. Und das passiert halt auch gerne, dass Leute sagen, ja gut, bekenn dich mal lieber schuldig, dann musst du nicht aussagen und sowas. Und bevor noch irgendwas anderes ans Tageslicht kommt, in Anführungsstrichen,
Genau, wir machen dann einfach einen guten Deal, damit das schon, damit das okay ist. Dann gehst du halt nur 2 Jahre ins Gefängnis oder zahlst halt nur so einen gewissen Betrag und alles ist gut. Bist halt dann halt schuldig, aber ist besser für dich, ne? Damit sie halt nichts anderes rausfinden. Oder in die andere Richtung, sobald du halt einmal schuldig gesprochen wurdest, dann diesen Fall nochmal aufzumachen, dann musst du halt wirklich sehr viel Beweismaterial oder in diesem Fall bei Just Mercy war es ja sogar eine nächste Ebene von Justiz gehen, dass die dann diesen Fall wieder öffnen und dich eventuell freisprechen können.
Und selbst das kannst du nur, wenn du nachweisen kannst, dass du neue Beweise hast oder halt alte Beweise widerlegen kannst.
Ja. Genau.
Genau. Und dementsprechend ist das hier auch so ein Fall, der halt erst recht deshalb erschreckend wird, weil es so passiert ist und weil diesen Frauen so unfassbares Unrecht getan worden ist. Und ich finde, das ist immer ein sehr sensibles Thema, über Vergewaltigungsopfer die zu zeigen, beziehungsweise nicht direkt zu zeigen, aber die Situation darzustellen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das kann man gar nicht so angemessen wiedergeben, sagen wir es mal so. Und es haben sich hier aber, also es fühlt sich alles sehr fragil an, so wie man sich das halt vorstellt, wie jemand, dem halt gerade wahnsinnig wehgetan worden ist, wie der halt verunsichert ist. Und das, dann sind sie hier sehr feinfühlig mit, finde ich. Und es ist natürlich ein bisschen sehr auffällig, so nach dem Motto, das sind halt ein weiblicher Hauptcharakter und 2 weibliche Detectives, die halt da irgendwie am Werk sind. Das fühlt sich natürlich sehr politisch korrekt an jetzt, aber dadurch, dass es halt diese Konstellation war und ich glaube nicht, dass sie das umgeschrieben haben, ist es halt umso interessanter. So, das ist halt wieder so Frauen für Frauen und alle gegen die Männer, ist halt irgendwie auch nicht so die richtige Message, aber ich glaube, es war eigentlich eher so dieser frische Sichtweisen auf eingefahrene Routinen eher zeigen. Ja. So dieses Abarbeiten von Fällen, Hauptsache schnell hinter sich bringen. Und dann gibt es halt diese Frauen, die halt dann innerhalb ihrer Routine festgestellt haben, dass sich da Dinge wiederholen und haben dadurch halt viele weitere Fälle verhindern können, weil dieser Mann hätte auch nicht aufgehört, der hätte immer weitergemacht, bis er irgendwann jemanden umgebracht hätte wahrscheinlich. Und dementsprechend ist es sehr, sehr, sehr gut gespielt vor allen Dingen. Ist sehr, sehr umgänglich mit umgegangen, was ich sehr wichtig finde. Und für Leute, die sowas ertragen können und die das interessiert, ist das eine sehr schöne Serie, die man halt auch gut mal gucken kann. Also schauspielerisch sehr, sehr toll, muss ich wirklich sagen.
Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an auch eine Miniserie, ich glaube auch Netflix, The Sinner. Hast du das gesehen?
Angefangen, nicht komplett durchgeguckt. Irgendwann wurde es dann, als es dann so ein bisschen daran geht, warum sie so durchdreht, da hatte ich irgendwann aufgehört. Ich weiß auch gar nicht warum, aber dann wurde es mir ein bisschen abgefahren.
Ja,
also das ist auch so. Mit dem Kult und so ein bisschen ist, ne, mit dieser
Religion. Genau, weil das ist auch so eine Miniserie, die hat halt auch mehr Staffeln, aber die erste Staffel ist halt auch abgeschlossen, die Story. Und Jessica Biel ist die Hauptcharakterin und dann ist es auch so eine Art von, du hast halt den männlichen Detective und sie halt die, was macht sie denn überhaupt? Ich glaube, sie tötet ihren Mann.
Nee,
nicht ihren Mann, aber irgendjemand.
Ein Mann am Strand, da genau, fällt sie irgendwie in so eine Trance und ersticht ihn, genau.
Genau, und da geht es dann halt auch irgendwann in so eine Schiene, wo, wie bei Unbelievable, dass es in Rape ausgeartet hat und so weiter, aber das erinnert mich so ein bisschen daran.
Ja, ich glaube, Sinner ist noch ein bisschen reißerischer, noch ein bisschen dramatischer. Ich weiß gar nicht, ob da wahre Geschichten zugrunde liegen, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, ich habe da nichts gelesen in der Hinsicht. Aber ich glaube, ja, Leuten, denen das gefallen hat, denen könnte das ja auch gefallen, weil es ist halt ein bisschen realitätsnah noch. Ne? Aber trotzdem
sagt es halt, ne? So wie du schon sagst.
Ja, das ist natürlich trotzdem die Schrecken, die Gewalt in deinem Leben hinterlassen kann. Das muss man schon so sagen. Genau, also einmal charmant, witzig bei dir, einmal dramatisch.
Ja. Way to bring it down.
Ich habe so das Gefühl, vor allem für die nächsten Serien wird es nicht anders werden, weil die andere, die ich mir aufgeschrieben habe, ist jetzt auch schon wieder eher düster.
Ja, aber deine.
Es sind immer meine Serien, die ein bisschen, aber so haben wir für alle was dabei. Für die humoristischen Sachen, wir machen, sind bei dir gut dabei, obwohl, wir können ja schon mal teasern. Nächste Woche werden wir sprechen über The Politician und über Manhunt Unabomber. Und Manhunt Junabomber ist halt auch wieder eine True-Crime-Geschichte. Ich hätte leider echt irgendwie, aber sehr, sehr, sehr interessant. Da gibt es viele schöne Sachen zu erzählen. Ja. Und The Politician ist natürlich, ist wieder eher Spaß. Aber das witzigerweise habe ich dir, ich habe dir Politician empfohlen. Also ich gucke mir die Sachen ja auch immer an.
Aber du hast noch nicht zu Ende geguckt, oder?
Ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Aber das kann man gerade... Da kann man wirklich, das kann man wirklich gut nebenbei gucken, eigentlich, politisch.
Ja, das ist, ja, ich das ist super. Das ist auch Zoe Deutsch und wie heißt der Dude?
Ben Platt.
Ben Platt, genau, der hat auch ein Musikalbum rausgebracht. Beide auch super, super Sänger, Sängerinnen und ja, Politician in dem Fall, das wird wieder lustig und ne? Also da sind auch so ein paar Momente ja. dabei, aber die so ein bisschen Drama sind, aber das ist nichts zu deinen True-Crime-Geschichten, die du mitbringst.
Ja, aber die sind gut. Also sie sind wirklich, also unbelievable. Ich finde es auch ganz gut, dass wir diese Mischung haben. Vielleicht sollten wir es irgendwann nochmal umdrehen, dass du dir mal was Dramatisches suchst oder was nicht so Witziges und ich suche mir die Fun-Geschichte. Ja. Aber das sehen wir dann für die Folge in 2 Wochen oder so auf.
Da hab ich bestimmt irgendwas in meinem Archiv, was ich da raustragen kann, was ich schon entweder gesehen habe komplett oder was ich jetzt nächste Woche anfangen werde, damit ich was mitbringen kann.
Ich weiß schon, was du vorstellen könntest. Das hätte ich sonst gemacht, aber das magst du auch. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, von daher.
Na gut, dann schauen wir mal.
Genau, so, wir ziehen uns zurück in unsere Quarantäne-ähnliche Isolationssituation.
Bunker. Ja, geht wieder schlimm. Zurück in den Bunker, ab in den Keller, ohne Licht, ohne gar nichts.
Dramatisch. Mit dem Schnee oder der Sonne, je nachdem.
Ja, mit dem Schnee. Also, ich habe Schnee gesehen und dachte mir, yay, Geburtstag. Aber nein,
es dauert der noch. Dezember ist schon vorbei.
Es hat auch genau. Nicht mal im Dezember geschneit, schon seit Jahren nicht, gefühlt.
Nee, keine Chance. Genau. Und dementsprechend sagen wir hören uns nächste Woche. Und ja. Sagen bye bye.
Cheerio, bye.